Herzlich willkommen
zu Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mein Name ist Dominik Enzler.
Und mein Name ist Stefan Wendt und wir haben eine Mission, den Mittelstand zu digitalisieren.
Das heißt, digitale Prozesse, mehr Umsatz und bessere Kundenbeziehungen für dein Unternehmen.
Lass uns loslegen. So, herzlich willkommen hier zum Sixon Boost Your Business CRM Podcast. Heute mal nicht mit meinem Co-Host Dominik, aber dafür mit meiner Kollegin, mit der Lena, die einige Zuhörer wahrscheinlich auch schon kennen. Und Lena, du warst ja schon mal mit beim Dominik hier zu Gast und ihr habt, glaube ich, zum Thema HubSpot für Softwareunternehmen gesprochen, ne? Also für die Softwarebranche.
Genau, das war... Als du im Sommer in Brasilien warst, bin ich sozusagen für dich eingesprungen.
Sehr gut. Ja, dann freue ich mich, dass wir heute auch mal zusammenkommen und eine Folge drehen zum Thema DSGVO-konformes HubSpot-Setup. Und da einmal gleich, um alle abzuholen. Wir haben, also Dominik und ich haben schon mal über das Thema Datenschutz und Datenkonformität im Allgemeinen rund um HubSpot und CRM gesprochen. Also was ist die DSGVO und was bringt auch HubSpot aus dem Legal-Bereich mit, um sicherzustellen, dass man datenschutzkonform ist. Die Folge werde ich in den Shownotes verlinken. Also die sollte man sich vielleicht, wenn man das Grundlagenwissen noch so ein bisschen braucht, erstmal anhören, bevor wir heute in die Folge einsteigen. Denn heute geht es eine Ebene tiefer. Lena als unsere Head of Professional Services ist natürlich richtig on-hands operativ auch an den Projekten dran und leitet Projekte. Und da ist natürlich das Thema Datenschutzumsetzung in HubSpot dann nochmal viel, viel konkreter. Und deswegen gehen wir heute eine Ebene tiefer. Und da freue ich mich drauf, Lena, heute mit dir drüber zu sprechen. Und würde aber natürlich trotzdem ganz der Tradition mal mit einem kurzen CRM-Highlight der Woche beginnen. Ja, was war so dein Highlight diese Woche im CRM-Umfeld?
Mein Highlight war, ich habe mich die letzten Wochen sehr mit einem Kundenprojekt beschäftigt, wo der Kunde von Pipedrive zu HubSpot gewechselt ist und ein großes Thema war die Datenmigration. Und das war eine relativ komplexe Migration, die mir sehr viel Zeit sozusagen gekostet hat oder ich einfach stark involviert war. Und jetzt seit 2 Wochen nutzt der Kunde HubSpot und die Hiccups werden sozusagen mit jedem Tag kleiner und es kommen weniger Meldungen von Kunden. Und das ist für mich sozusagen das Highlight, dass jetzt da dieser Wechsel von Pipedrive zu HubSpot geklappt hat.
Sehr cool, mega cool. Also auch zum Thema Datenmigration und Datenmanagement haben wir schon mal eine Folge im Podcast gehabt. Die kann ich ja auch gerne mal mit in den Shownotes verbinden. Aber ja, Pipedrive zu HubSpot-Wechsel passiert natürlich echt tatsächlich relativ häufig, wenn Unternehmen dann aus Pipedrive rauswachsen und eine größere Plattform 360 Grad wollen, dass sie dann eben zu HubSpot wechseln. Ich habe ein ähnliches CRM-Highlight diese Woche. Und zwar war ich in einem großen Compete gegen Salesforce, der fast ein Jahr ging. Also das heißt, wir haben ein Unternehmen, was wir schon länger betreuen und die waren auch auf Pipedrive vorher und oder sind auch aktuell noch auf Pipedrive und haben eben über einen sehr, sehr langen Zeitraum jetzt gemeinsam mit uns, aber auch gemeinsam mit einem Salesforce-Partner die beiden Systeme für sich verglichen. Also 8-9 Monate ging der ganze Prozess. Und diese Woche kam tatsächlich endlich die Entscheidung, dass man sich für die HubSpot-Plattform entschieden hat. Und ich freue mich da riesig drüber, dass wir mit denen auf HubSpot weitermachen können, weil im Marketing sind sie schon lange bei uns Kunde, auch auf der HubSpot-Plattform. Und ich freue mich natürlich sehr, dass man diese Marketing-Sales-Alignment-Spiele oder Strategien, die man sich überlegt hat, jetzt auch komplett innerhalb der HubSpot-Plattform umsetzen kann. Und ich bin da sehr guter Dinge, dass das allen Beteiligten sehr viel Spaß machen wird und auch für das Unternehmen langfristig einen richtig großen Benefit haben wird, da jetzt auf die HubSpot-Plattform zu wechseln.
Definitiv. Das hat mich auch die Woche sehr gefreut. Also wir waren ja auch beide noch im Dezember, hatten wir schon noch ein Proof of Concept für diesen Kunden entwickelt und hatten schon fast die Haftung aufgegeben und dass da jetzt doch noch die Entscheidung kam, war auf jeden Fall ein sehr schönes Highlight die Woche.
Stimmt, ja, war ein sehr spannender Vertriebsprozess, sehr spannend auch, wie wir so die Lösung hergeleitet haben, auch mit eigenem Proof of Concept, so einem Piloten, den man gebaut hat, um wirklich auch mal im Tool zu sehen, wie das funktionieren würde, ohne jetzt gleich direkt das komplette Budget in die Hand nehmen zu müssen. Ja, spannend. Mal schauen, vielleicht werden wir eines Tages hier ja mit dem Kunden mal sitzen und ihn dazu fragen oder den Kunden in der Case Study vorstellen. Das wird auf jeden Fall interessant. Heute widmen wir uns jetzt dem Thema DSGVO-konformes HubSpot-Setup. Und Lena, ich kann ja mal kurz aus meiner Perspektive sprechen. Alles, was das Thema Neugeschäft betrifft, das Thema DSGVO ist immer eine riesige Frage. Ja, also es geht immer, gibt immer die Frage, hey, wie ist das? Ist HubSpot DSGVO konform? Kann ich Double Opt-in verschicken? Kann ich das alles datenschutzkonform aufsetzen? Allgemein, ich habe mal ein paar Fun Facts recherchiert, ist das Thema Datenschutz und DSGVO in Deutschland natürlich zu Recht auch ein sehr, sehr großes Thema. Und nicht nur ein sehr bürokratisches Thema, man kann es auch von der Perspektive sehen, dass es ein Vorteil ist, weil wir halt hier wirklich auf Datenschutz und, sage ich mal, die persönlichen, personenbezogenen Daten auch wirklich Acht geben in Deutschland und in Europa im Allgemeinen. Und dafür ist es natürlich auch immer gut zu wissen, dass es als Enduser, finde ich, dass es da eine gewisse Sensibilität auch gibt, wie mit meinen Daten umgegangen wird. Und ich habe mal einen Funfact mitgebracht. Allein in Deutschland werden jährlich 50.000 Abmahnungen wegen DSGVO-Verstößen verschickt und meist wegen Cookie-Banner und Newsletter-Anmeldungen. Also Double Opt-in und Cookie-Banner sind die zwei häufigsten Abmahngründe. Und das trifft natürlich vor allem kleine, mittelständische Unternehmen. Große Unternehmen haben meistens ganze juristische Datenschutzabteilungen. Das heißt, die sind da abgesicherter. Aber ich glaube, diese Episode hier wird für alle Unternehmen da draußen interessant sein, die HubSpot bei sich einführen wollen und das vielleicht Schritt für Schritt machen wollen und vielleicht auch selber das Setup DSGVO-konform durchführen wollen. Und ja, da wollen wir heute natürlich alles an die Hand geben, um da nichts zu vergessen, und geben dann am Ende auch nochmal eine kleine Checkliste mit. Kann sich jeder für anmelden. Link findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, dann können wir so reinstarten. Lena, ist das bei dir auch so, dass das Thema Datenschutz dann, wenn es zu dir geht, in den Professional Services Bereich, also in die operative Umsetzung, das Thema Datenschutz dann immer noch sehr, sehr häufig auch nachgefragt wird und drauf geachtet wird? Oder wie siehst du das?
Definitiv, das ist ein Thema gerade, was mir in den letzten Wochen sehr häufig begegnet ist. Es gibt da so ganz viele kleine Fragen, die jeweils im Kundengeschäft aufkommen, von: Darf ich jetzt den Geburtstag der Ehefrau speichern bei meinen Kunden? Was muss ich genau, wie detailgenau muss ich es angeben, was ich abspeichere? Muss ich einfach nur sagen, ihre Daten werden abgespeichert, oder muss ich dann wirklich auslisten, welche Daten gespeichert werden? Also es sind oft diese Kleinigkeiten, die dann zu Unsicherheiten führen. Und ich habe das Gefühl, 95% aller Unternehmen in Deutschland möchten das auch eigentlich richtig machen. Und es scheitert dann bei einer Abmahnung eher davon, dass man sich mit einer Kleinigkeit nicht auseinandergesetzt hat. Und dann gibt es noch ein paar wenige Ausnahmen, die sich bewusst in dieser Grauzone befinden und einfach sozusagen damit spielen, bis sie eine Abmahnung bekommen. Daher hatte ich auch die Woche eine Geschichte, dass mir ein Kunde erzählt hat, dass sein Konkurrent im letzten halben Jahr 600.000 E-Mails ohne Einstimmung rausgeschickt hat.
Also das ist heftig.
Solche Cases gibt es auch, aber ich glaube, von denen möchten wir jetzt nicht ausgehen, sondern eigentlich von Vorsatz, man will es richtig aufsetzen, und es geht nur darum, das auch zu wissen, wie man es tut.
Ja, absolut. Also ich finde, du hast schon hier eine gute Grundlage gelegt für die nächste Frage. Wir wollen uns so ein bisschen durchhangeln durch verschiedene Bereiche. HubSpot ist ja eine größere Plattform, und ich habe mal die Bereiche Datenmanagement, also Daten mitgebracht. Das hast du jetzt schon angeschnitten, da können wir gerne gleich mal reingehen. Dann das Thema natürlich technische Umsetzung, also was ist von technischem Setup in den Basiseinstellungen in HubSpot relevant. Dann natürlich das Thema Marketing-E-Mails und Sequenzen, also 600.000 E-Mails einfach mal so rauszujagen ohne Einwilligung ist schon sehr mutig. Und ja, dann noch so ein bisschen das Thema Dokumentation und Rechtstexte, was du auch kurz angerissen hast, welche Texte jetzt in Formularen oder auch in der Datenschutzerklärung dann vorhanden sein sollten. Und lass uns gerne mal mit dem Thema Datenmanagement starten. Ich denke, das ist ja auch grundlegend immer so eine Sache, wenn man HubSpot als Plattform einführt, dann macht man sich erstmal Gedanken über das Thema Datenimport oder Datenmigration, wie kommen Daten ins System. Und ja, Lena, was ist da so deine Erfahrung? Was kannst du uns da so mitgeben? Was muss man beachten? Was darf gespeichert werden, wenn man praktisch HubSpot da als Plattform jetzt einsetzt?
Genau, also ich glaube, es ist wichtig, erstmal sich nochmal die drei Grundprinzipien der DSGVO, sich daran zu erinnern. Das ist einerseits erstmal die Rechtsmäßigkeit. Das heißt, man muss die personenbezogenen Daten, dafür muss eine rechtliche Grundlage existieren, dass man die auch verarbeiten darf. Das kann beispielsweise eine Einwilligung sein, dass ich mich für ein Newsletter anmelde und bestätige. Ich bin da mit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden, oder es kann ein berechtigtes Interesse vorhanden sein, oder ich brauche einfach auch gewisse Daten, damit ich einen Kundenvertrag erfüllen kann. Zweitens, das zweite Prinzip ist die Transparenz. Also da ist wichtig, dass auch die Nutzer informiert sein müssen, welche Daten von ihnen gesammelt und gespeichert werden. Und das dritte ist die Datenminimierung, und das ist sozusagen der Aspekt, es dürfen nur die Daten erhoben werden, die auch wirklich für den jeweiligen Zweck notwendig sind. So, also jetzt hier mal ein Beispiel, ein Kunde möchte gerne einen Termin bei mir vereinbaren, dann ist es für die Terminvereinbarung die E-Mail notwendig, der Name notwendig. Es ist aber nicht notwendig eigentlich, dass ich die Telefonnummer erhebe. Jetzt in diesem anderen Beispiel, was wir vorher schon hatten, darf ich den Geburtstag der Ehefrau abspeichern? Im größten Fall ist das nicht notwendig, aber wenn es im Gesamtkontext von dem Business, was ich habe, natürlich ein notwendiges Information ist, dann darf ich das speichern. Also vielleicht, um das mal vor Augen zu führen, wenn ich ein Schuhgeschäft bin, dann darf ich die Schuhgröße meiner Kunden speichern, aber ich darf jetzt nicht speichern, welche Augenfarbe der Kunde hat, weil das einfach sozusagen nicht relevant ist für mein Business.
Okay, interessant. Und wie sieht das dann in der Praxis aus? Also das heißt, man würde die Eigenschaftsfelder, die man auch wirklich erheben darf und die auch wirklich personenbezogen relevant sind für den Zweck der Kontakte oder der Kontaktaufnahme, die kann man in HubSpot auch als Felder anlegen, als Custom Fields. Und alles andere, was du so gesagt hast, beispielsweise Augenfarbe, Geburtsdatum der Frau, das würdest du eher sagen, da sollte man ein bisschen drauf achten oder kritischer sein, ob das jetzt wirklich als Custom Field in HubSpot gespeichert wird, diese Information.
Genau, oder ob sie vor allem notwendig ist, die Information. Wenn der Kunde natürlich explizit die Einwilligung gibt, diese Daten zu erheben, dann darf man die Daten erheben. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Formular auf der Webseite und möchte eigentlich nur einen Kontakt aufnehmen und ich werde dazu noch zu 10 Eigenschaften abgefragt, die nicht relevant sind, dann würden sowieso die meisten Kunden gar nicht das Formular ausfüllen, die Einwilligung geben, die Daten zu speichern. Aber man soll sich daher auch einfach fragen beim Anlegen von Kunden oder beim Erstellen von Formularen, welche Eigenschaften muss ich wirklich abfragen, welche sind wirklich notwendig oder welche wären einfach nice to have, und da für sich selbst abzuwägen, will ich sie jetzt abfragen oder will ich sie auch nicht abfragen.
Okay, interessant. Und auch das Thema, den Kunden zu informieren, welche Daten gespeichert werden oder dass überhaupt Daten gespeichert werden, das hast du schon erwähnt durch Formulartexte, also Einwilligungstexte, die direkt im Formular vor der Einsendung noch angezeigt werden. Gibt es da andere Themen, die noch wichtig sind, wie oder auch wo man den Kunden über die Speicherung der Daten informieren sollte?
Genau, das ist auch sozusagen wichtig, dass der Kunde vorab informiert wird, bevor er seine Daten eingibt, wo die Daten gespeichert werden und welche Daten gespeichert werden. Da hat HubSpot auch textliche Vorlagen. Ich würde sagen, 95% unserer Kunden nutzen auch da die Vorlagen von HubSpot, weil die einfach sozusagen gut ausgeschrieben sind. Ich hatte jetzt nur einen Kunden, der gesagt hat, deren Datenschutzbeauftragte meinte, das ist zu komplex und zu weit, zu viel formuliert. Okay. Wir haben das jetzt ein bisschen vereinfacht, aber ich glaube, das stellt jetzt eher eine Ausnahme dar, und die Texte, die HubSpot bereits zur Verfügung stellt, sind da auf jeden Fall eine sehr gute Grundlage.
Wo findet man die bei HubSpot, diese Datenschutztexte?
Die findet man in den Einstellungen, und dann, das ist eine sehr gute Frage, ich kann es jetzt auch gerade nicht aus dem Kopf beantworten.
Ich glaube, da gibt es den Punkt Datenschutz und DSGVO oder sowas, und da sind viele Datenschutztexte hinterlegt, ja, das stimmt.
Genau, es ist, also auf Englisch ist Privacy and Consent, und dann gibt es sozusagen die Consent-Optionen, und da findet man sozusagen diese Texte.
Ja, Einstellungspunkt, also rechts oben aufs Zahnrad, und dann Datenschutz und Einwilligung ist, glaube ich, der Punkt auf Deutsch, und dort sind dann viele Texte hinterlegt, das stimmt. Sind dort auch Texte für die Datenschutzerklärung hinterlegt?
Das, also auf der Webseite? Nee, Das ist, sie verlinken, die Texte verlinken nur auf die Datenschutzerklärung. Das heißt, da muss man schon noch eine eigene Datenschutzerklärung formulieren.
Okay. Da kommen wir vielleicht dann später nochmal dazu beim Thema Dokumentation und Rechtstexte, wo man sich da vielleicht eventuell Hilfe holen kann. Aber so viel erstmal zum Thema Datenmanagement. Sehr, sehr interessant. Gibt's da sonst etwas, was dir einfällt zum Punkt Daten, was man speichern sollte und was nicht und wie man hier sein HubSpot-Setup ordentlich hinbekommt, so als Grundlage?
Ich glaube, das haben wir sehr gut abgedeckt, das Thema. Also die Hauptfrage ist da wirklich, was sind notwendige Daten, was sind Nice-to-have-Daten, und die Nice-to-have-Daten, da muss ich einfach wirklich eine explizite Einwilligung vom Kunden abholen, diese abzuspeichern.
Okay, sehr schön. Dann schauen wir mal auf das Thema technische Umsetzung. Also wir haben gerade schon das Zahnrad oben rechts im Menü bei HubSpot angesprochen. Da kommt man ja in die Einstellungen von HubSpot. Was ist hier wichtig, wenn du so ein neues HubSpot-Portal siehst, wenn wir drauf starten, Kundenportal, Kunde hat unterschrieben, wir gehen rein und starten praktisch das DSGVO-konforme Setup. Was sind so die ersten Schritte, die du machst, wenn du die HubSpot-Einstellungen DSGVO-konform aufsetzen möchtest?
Also ich überprüfe, das ist zu 99% eh schon gegeben, dass es ein EU-Portal ist und dass die Daten tatsächlich auch in Frankfurt gespeichert werden. Das ist sozusagen der erste Schritt.
Sehr guter Punkt. Das kommt sogar noch vor der Buchung von HubSpot an alle Kunden da draußen und potenziellen Kunden, die HubSpot buchen wollen. Fragt unbedingt nochmal zur Sicherheit euren HubSpot-Vertriebsansprechpartner, ob er ein EU-Portal für euch aufgemacht hat. Die Daten sollten natürlich von Anfang an in Frankfurt gehostet und gespeichert werden. Das ist ein sehr guter Punkt, Lena.
Ja. Ja, genau. Und dann ist, wenn man sich dann schon in Einstellungen befindet, ist der eben genannte Einstellungspunkt Datenschutz ein ganz wichtiger Punkt, wo man erstmal sozusagen die Datenschutz-Einstellungen aktiviert und dass man da auch aktiviert, dass es eine rechtliche Basis braucht, um mit Kontakten zu kommunizieren. Da führt einen HubSpot auch sozusagen gut durch diese Fragestellung, aber das ist sozusagen der erste wichtige Button.
Das ist so ein Toggle, den man aktiviert, und dann so ein Button, den man klickt, ne? Das ist dann, glaube ich, auch wichtig für die Information. Also das heißt, sobald man das aktiviert hat, dann werden, glaube ich, auch keine E-Mails mehr rausgeschickt, ohne eine dedizierte Einwilligung zu haben. Also das System blockiert dann wirklich, zeigt Fehlermeldungen an, rote Fehlermeldungen in den Kontakten, dass eben keine Grundlage da war und deswegen auch eine E-Mail nicht verschickt wurde, richtig?
Genau, richtig. Und HubSpot fragt dann auch direkt bei der Erstellung von Kontakten oder Unternehmen nach, was ist die rechtliche Grundlage, dass ich jetzt diese Daten speichern möchte. Also das heißt, HubSpot denkt da schon für euch mit und fragt explizit nach. Ist das jetzt ein potenzieller Kunde? Ist es ein Lead, den man irgendwie bespielen möchte? Oder ist es ein bereits bestehender Kunde und man speichert damit sozusagen direkt die rechtliche Grundlage bei der Erstellung von den Kontakten ab?
Okay,
Gleiches
also Toggle.
Ja, genau, also vielleicht noch ergänzend, gleich passiert auch, wenn man Import macht von bestehenden Kontakten und Kunden. Da wird man auch nochmal explizit gefragt, gibt es eine rechtliche Grundlage, diese Daten zu verarbeiten?
Ja, guter Punkt. Also Toggle aktivieren, Häkchen aufsetzen für das datenschutzkonforme Versenden von E-Mails. Wie geht's dann weiter?
Dann gibt es sozusagen diese Konsensoptionen, dass man ihm sozusagen zustimmen kann. Das sind diese Textvorlagen, die wir vorher schon abgesprochen haben. Die kann man auch im gleichen Abschnitt sozusagen der Einstellungen angehen. Und das nächste, was sozusagen sich dort befindet, sind das Thema Cookies, was du auch schon am Anfang angesprochen hast. Man kann da entweder den Cookie-Banner von HubSpot direkt selber nehme, oder man kann auch externe Cookie-Banner einbinden, was schon relativ häufig vorkommt, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sehr häufig auch Cookie-Bot verwendet wird, gerade weil der HubSpot-Cookie-Banner wie übrigens viele andere Cookie-Banner in Deutschland auch. Also ich habe hier auch einen Fun-Fact, 90% der Cookie-Banner, die auf Webseiten in Deutschland laufen, also von Webseitenbetreibern in Deutschland verwaltet werden, die sind 90% eben illegal. Ja, also das heißt, die Daten, die Cookie-Banner, die sind zwar drauf, aber die sind nicht datenschutzkonform. Ist auch häufig ein Punkt gewesen, warum die HubSpot-Cookie-Banner nicht verwendet wurden. Bis ins Anfang letzten Jahres, Ende vorletzten Jahres rein, hatte man eben auch beim HubSpot-Cookie-Banner nur dieses Opt-out-Prinzip. Also man konnte der Sammlung von Cookies über die Webseite nur ablehnen und dann wurden die Cookies rausgenommen. Aber eigentlich sind datenschutzkonforme Cookie-Banner nur dann auch wirklich legal, wenn eben das Opt-in-Verfahren verwendet wird. Also das heißt, man kommt auf die Webseite, es wird keinerlei Cookie gesetzt, keinerlei Marketing-Cookie gesetzt. Man muss erst auf Einwilligen beim Cookie-Banner klicken und dann werden Cookies gesammelt. Und da sind Unternehmen häufig auf der sicheren Seite, wenn sie beispielsweise Cookiebot verwenden, weil Cookiebot eine sehr, sehr lange Historie hat und sehr viele Einstellungen zur Verfügung stellt. Inzwischen ist aber auch der HubSpot-Cookie-Banner so weit, dass man ihn eben nach diesem Opt-in-Verfahren aufsetzen kann. Das heißt, man kann auch da sagen, dass keine Cookies gesetzt werden sollen, bis zu dem Punkt, dass der Kontakt auf Einwilligen klickt. Ja, das ist ein ganz spannender Funfact, dass das eben auch der Grund ist, warum 90% der Webseiten nach laut einer Studie der TU München übrigens aus dem Jahr 2023, also recht aktuell, vorletztes Jahr, 90% der Cookie-Banner sind illegal. Das ist schon mal eine Ansage. Lena, was kannst du da sagen zum Cookie-Banner in HubSpot zur Konfiguration?
Das ist eigentlich ein easy Setup, wenn man sich in den Cookies befindet. Dann kann man sozusagen einfach die Domain anknüpfen, wo man gerne einen Banner hinsetzen möchte. Und dann ist auch einfach wichtig sozusagen, dass man erst Cookies abfordern kann, nachdem dieser Konsens gegeben wurde.
Mhm. Kann man alle möglichen externen Cookies auch darüber verwalten? Also wenn man beispielsweise Google Tag Manager oder Google Analytics verknüpft, wird das erkannt vom HubSpot Cookie Banner?
Ja. Das wird erkannt.
Sehr gut, sehr gut. Also das HubSpot-Tracking, was man auf einer Webseite aktiviert über den Tracking-Code, das ist ja klar, das wird auch von HubSpot erkannt. Wichtig aber auch, dass jetzt auch Drittanbieter-Cookies vom HubSpot-Cookie-Banner erkannt und auch verwaltet und auch abgelehnt oder beziehungsweise bestätigt werden können, je nachdem, ob man dieses Opt-out- oder Opt-in-Verfahren wählt. Aber wir können ja auf jeden Fall nur empfehlen, dass man das auch anklickt, dass es nach dem Opt-in-Verfahren ist, also dass der Kontakt erst einwilligen muss, bis alle möglichen Cookies gefeuert werden auf der Seite. Gibt es sonst etwas beim HubSpot-Cookie-Banner im Setup, Lena, was man hier erwähnen sollte noch oder was es noch an Einstellungen gibt?
Aus meiner Seite nicht. Hast du noch einen Punkt, den du ergänzen würdest?
Ich denke auch nicht. Also man kann sich durchaus da Gedanken machen oder mal zusammen mit einem Partner, wie zum Beispiel uns, schauen, ob die HubSpot-Cookie-Banner-Lösung angemessen ist für das Unternehmen oder für euch da draußen. Oder ihr sagt von Anfang an, okay, wir binden Cookiebot als Lösung auf der Webseite mit ein, aber wir haben jetzt auch gute Erfahrungen mit dem HubSpot-Cookie-Banner gemacht. Das könnte man vielleicht nochmal zusammenfassend sagen. Ansonsten, wenn wir jetzt in den Einstellungen sind, in den technischen Umsetzungen bei HubSpot, gibt es da noch weitere Bereiche, die man erwähnen sollte, die man jetzt aufsetzen sollte?
Ganz relevant ist, wenn man dann in der Einstellung weiter nach unten geht, kommt man ja dann zu Tools und da gibt es ein Tool sozusagen Marketing und da ist das Thema E-Mail gespeichert und das ist auch ein ganz relevanter Punkt, wenn wir über DSGVO sprechen. Da ist es erstmal ganz wichtig, dass man, also was wir empfehlen würden, dass man dann Double Opt-in-Prozess anschaltet. Mhm. Das heißt, dass sobald sozusagen ein Formular beispielsweise ausgefüllt wird, der Kunde automatisch eine doppelte Opt-in-E-Mail bekommt und sozusagen seine doppelte Bestätigung abgibt, dass das auch okay ist, seine Daten zu speichern. Und auch bestätigt, dass das seine eigene E-Mail-Adresse ist. Darunter, wenn man dann gerade dort ist, dann kann man auch direkt diese Double Opt-in-E-Mail anlegen und gestalten und man kann da dort auch direkt sozusagen eine Landingpage anlegen, die bestätigt, okay, du hast jetzt sozusagen Double Opt-in angelegt. Das ist der erste wichtige Punkt, wenn es ums E-Mail-Marketing geht. Und der zweite wichtige Punkt, der sich auch unter diesem Tab E-Mails befindet in der Einstellung, sind die Abo-Typen. Also man kann natürlich, und wir würden empfehlen, verschiedene Abo-Typen anzulegen. Das heißt, ein Abo-Typ beispielsweise für Newsletter, ein Abo-Typ für Produkt-Updates beispielsweise, ein Abo-Typ für Direktkommunikation. Was den Vorteil birgt, dass wenn sich jetzt ein Kunde abmelden möchte von der E-Mail-Kommunikation, dass es nicht nur die Möglichkeit hat, sich von der gesamten E-Mail-Kommunikation abzumelden, sondern sich auch auswählen kann. Vielleicht möchte ich nur nicht mehr Newsletter bekommen, aber weiterhin Produktupdates. Also das ist sozusagen die zweite essentielle Einstellung, die vorgenommen werden muss Grundsetup von HubSpot.
Ist auf jeden Fall auch so ein Praxistipp, dass man diese Abo-Typen verwendet, weil dann hat man auch von HubSpot direkt so ein schönes Abo-Präferenz-Center, wo dann der Kontakt draufgeleitet wird und wo man auch unterscheiden kann zum Beispiel zwischen allgemeinen Newslettern und Produkt-Updates oder Event-Updates. Und dann gibt man einfach dem Kontakt auch die Möglichkeit, nur das zu deaktivieren, was wirklich irrelevant für ihn ist und hält trotzdem noch eine Möglichkeit für die Kommunikation mit dem Kontakt. Andere Tools, vor allem auch günstigere Tools, die, sage ich mal, mehr Low-Budget sind, die haben sowas eben nicht. Da gibt es eine Einwilligung für alles. Und ja, wenn diese Einwilligung genommen wird, dann verliert man sozusagen komplett die Möglichkeit oder die Grundlage, mit diesem Kontakt zu kommunizieren, streng genommen. Und das ist natürlich im CRM-Bereich, wenn es um Kundenbeziehungen geht, immer dann sehr, sehr schade. Und großer Verlust kann das für ein Unternehmen eben darstellen. Von daher verwendet unbedingt diese Abonnement-Typen. Und richtet die auch ein, segmentiert also in HubSpot direkt, welche Abonnementseiten es gibt. Und der Kunde, der Kontakt, kann dann in dem Präferenzcenter das alles verwalten. Genau, wir waren jetzt schon beim Thema E-Mail-Marketing, E-Mail-Kommunikation. Auch Sequenzen in HubSpot sind ja möglich, also automatisierte 1:1 E-Mails. Was gibt es da, Lena, noch im Bereich E-Mails und Sequenzen zu sagen?
Genau, also vielleicht noch zuerst, eben es ist ganz wichtig, in HubSpot zu unterscheiden zwischen Marketing-E-Mails und Sequenzen. Sequenzen sind sozusagen andere E-Mails, die zwar automatisch verschickt werden, aber es ist eine 1:1 Kommunikation. Das heißt, es gelten nicht die gleichen Spielregeln wie bei Marketing-E-Mails. Bei Marketing-E-Mails ist es in HubSpot sozusagen die Grundregel, es braucht ein Dreigestirn, der Kontakt muss ein Marketing-Kontakt sein, er hat ein Doppel-Opt-in bestätigt und er hat einen Abo-Typ, dann ist sozusagen die ideale Voraussetzung, einem Kunden Marketing-E-Mails zu schicken. Meine Empfehlung aus der Praxis ist, am besten legt man sich Listen an nach jedem Abo-Typen mit den Kontakten, die da drinnen sind und ergänzt da sozusagen auch die Felder Marketing-Kontaktstatus und Double Opt-in und dann sieht man auch zum Beispiel Differenzen, wenn beispielsweise ein Kontakt im Marketing-Kontaktstatus ist, für den man in HubSpot zahlt, aber der vielleicht gar kein Double Opt-in hat, die man also eigentlich gar nicht anschreiben dürfte mit Marketing. Das heißt, es ist auch sozusagen damit so eine fortwährende Kontrolle, die man sich mit Listen einrichten kann. Habe ich Kontakte, die Marketing-Kontakte sind, aber kein Double Opt-in haben oder kein Abo-Typen? Das kann man sich dann auch als eigene To-Do-Liste setzen, das alle 3 Monate zu überprüfen. Dann weiß man eigentlich auch, sind meine eigenen Prozesse so aufgesetzt, dass es immer sichergestellt wird. Das andere ist jetzt eben Sequenzen. Das sind eben keine klassischen Marketing-E-Mails oder Automationen, sondern 1:1 Kommunikation. Das heißt, man darf die jetzt sozusagen ohne eine explizite Einwilligung rausschicken. Es reicht, wenn berechtigtes Interesse vorhanden ist. Das kann beispielsweise sein, ein Vertriebler war auf einer Messe, hat sich die Visitenkarte von dem aufgenommen, den Kontakt angelegt als potenziellen Lead und macht dann eine Follow-up-Sequenz nach der Messe. Problematisch ist es aber zum Beispiel, wenn man eine Sequenz rausschickt, ein Kunde hat sich einen Lead-Magneten auf der Webseite runtergeladen und bekommt dann eine Sequenz zugeschickt. Das wäre dann beispielsweise nicht erlaubt. Also das heißt, es ist ganz wichtig, wenn man sich sozusagen eine Sequenz anlegt, gibt es ein berechtigtes Interesse, diese Sequenz durchzuführen. Und es sollte da auch möglichst individualisiert sein, also eben keine Massenstandard-E-Mail, sondern eine ganz individualisierte E-Mail, die aufgrund eines Ereignisses dem Kunden oder dem Kontakt zugeschickt wird.
Ja, absolut. Also kein Spam ist hier ganz klar die Aufforderung. Ich meine, Spam mag niemand von uns. Und wenn das nicht wirklich personenbezogen und individuell ist, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass es eben sich um Spam handeln könnte. Und viele legen Spam dann einfach zu den Akten oder markieren es als Spam. Und dann ist man auf der einen Seite auch die Domain-Autorität wird dadurch geschadet. Also der Health-Score von der eigenen Domain, wenn da sehr häufig eine Spam-Markierung stattfindet, dann ist das auch schlecht für eure Versanddomain. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kontakte, die das nicht so einfach zu den Akten legen, sondern sagen, hey, das ist eindeutig Spam, wir geben das zum Anwalt und dann hat man auf einmal eben eine Abmahnung im Haus und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Also hier ganz klar die auch der Hinweis, ja, einfach kein Spam und dann hat man da schon mal viel gekonnt. Gibt es sonst etwas im Bereich Marketing, E-Mail-Marketing, Marketing-E-Mails oder eben auch Sequenzen, also Vertriebs-E-Mails, Kundenservice-E-Mails, was du praktisch noch ergänzen würdest zum Setup in HubSpot?
Genau, und einfach noch eine wichtige Informationssequenzen. HubSpot legt auch ein eigenes Limit an, wie viele Sequenzen man pro Tag rausschicken darf. Mhm. Einfach sozusagen, um selbst von HubSpot aus zu verhindern, dass das Spam wird und man 1000 Sequenzen pro Tag rausschickt.
Ja, sehr guter Punkt. Ja, ihr merkt schon, da sind jetzt viele Informationen dabei, auch wie man Schritt für Schritt in HubSpot das Setup DSGVO-konform machen kann. Wenn ihr die Checkliste haben wollt, um das auch nochmal im Unternehmen bei euch rumschicken zu können, dann geht einfach auf sixon.de/HubSpot-DSGVO-Checkliste und dann könnt ihr euch da auch die Checkliste von uns direkt runterladen und habt dann sozusagen auch nochmal alles schwarz auf weiß als Checkbox, wie ihr das Setup DSGVO-konform umsetzen könnt. Und Lena, vielleicht zum Abschluss hier nochmal rüber zum Thema Webseite auch und Dokumentationspflichten. Welche Rechtstexte, welche Dokumentation braucht man denn auf einer Webseite im Allgemeinen, um auch da die Kontakte darauf hinzuweisen, welche Daten man sammelt und auch um hier dann DSGVO-konform zu sein?
Genau, also ganz wichtig ist als erstes mal auf jeden Fall die Datenschutzerklärung. Und da ist auch relevant, dass man sozusagen in der Datenschutzerklärung abdeckt, welche Daten erhoben werden, zu welchem Zweck sie erhoben werden, welche Rechte auch die Nutzer haben, beispielsweise auf Löschung oder Auskunft, dass sie auch Widerspruch einlegen können und die Speicherdaten, Dauer der Daten. Also das ist ein ganz relevanter sozusagen Seite, die immer am Ende einer Webseite im Footer hinterlegt werden sollte. Und das ist was alles andere, was sozusagen noch rechtlich relevant ist, ist immer das Impressum mit den Kontaktdaten und Umsatzsteuer, die etc. Aber sozusagen für DSGVO relevant ist auf jeden Fall die Datenschutzerklärung.
Ja, da können wir auch empfehlen, nutzt auf jeden Fall eine gute Seitenvorlage, ein gutes Theme, idealerweise aus Deutschland, wie beispielsweise unsere Themes, kann man sich auch mal anschauen, die HubSpot-Themes, wir haben dann Pro-Theme, ein Sofin-Theme, ein Light-Theme, gibt's verschiedene von uns, aber wir achten eben darauf, dass auch solche Punkte wie zum Beispiel ein Impressum oder ein Datenschutzlink im Footer verknüpft sind, denn hier ist wichtig, dass die auch von jeder Seite aus erreicht werden können, also es reicht nicht einfach nur auf der Startseite aufs Impressum oder auf die Datenschutzerklärung zu verweisen, sondern von jeder einzelnen Unterseite der Webseite aus muss man praktisch aufs Impressum oder auf die auf die Datenschutzerklärung kommen. Und deswegen ist es da eben wichtig, dass man mit einer guten Seitenvorlage auch arbeitet, wenn man seine Webseite beispielsweise in HubSpot hostet, im HubSpot CMS, aber auch in jedem anderen CMS-System, wie zum Beispiel WordPress oder Typo3 ist das relevant.
Genau. Also am einfachsten ist es einfach sichergestellt, wenn es im Footer drinnen ist, weil der Footer ist sozusagen gleich auf jeder Unterseite der Webseite und dann hat man das sozusagen sichergestellt, dass es immer abrufbar ist.
Ja. Gibt es sonst Datenschutztexte, die man irgendwo in HubSpot hinterlegen oder anlegen kann, die noch relevant sind?
Ansonsten relevant sind nur diese kurzen Texte, die wir anfangs schon erwähnt haben, aber das ist sozusagen, und die Datenschutzerklärung, die stellt auch HubSpot nicht zur Verfügung. Die muss man einmal sozusagen selbst formulieren und am besten lässt man die auch nochmal durch einen Rechtsanwalt oder einen Datenschutzbeauftragten durchlesen und macht das nicht auf eigene Faust mit. Also den ersten Entwurf kann man gerne auf eigene Faust machen, das spart die Kosten beim Anwalt, aber eine rechtliche Prüfung ist da auf jeden Fall empfehlenswert.
Absolut. Es gibt auch Online-Tools, verschiedene Arten, kann man auch einfach mal schauen, dass man eben damit Online-Tools sich seine Datenschutzerklärung zusammenfügen lassen kann. Da gibt man dann praktisch an, welche Tools und Cookies man auf der Webseite verwaltet und dann wird von dem Tool eben, werden juristisch geprüfte Texte zusammengefügt, um dann eine Datenschutzerklärung zu bekommen. Das kann man sich eben auch mal anschauen, um im ersten Schritt etwas zu haben. Dann natürlich noch der Hinweis, um auf Nummer sicher zu gehen, immer noch mal von einem Anwalt prüfen zu lassen. Gut, sehr schön. Ja, dann haben wir viele Punkte abgedeckt. Lena, fällt dir noch was ein, was in den HubSpot-Einstellungen oder beim Setup jetzt noch relevant wäre, was wir noch nicht angesprochen haben? Oder sind wir damit jetzt erstmal gut versorgt für ein DSGVO-konformes HubSpot-Setup?
Nee, ich denke, wir sind jetzt haben die wichtigsten Punkte gut abgedeckt. Wir haben über ein Opt-in-Verfahren gesprochen. Wir haben über Datensparsamkeit oder notwendige Daten gesprochen. Wir haben über ein Cookie-Banner gesprochen. Wir haben auch gesprochen, wie man eine Transparenz sicherstellt. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie man sozusagen sich selber regelmäßig überprüfen kann mit Listen. Hat man sozusagen das Portal richtig aufgesetzt.
Sehr schön. Ja, dann danke ich dir schon mal, Lena, an dieser Stelle. Ich verweise nochmal auf die Shownotes. Schaut da unbedingt vorbei. Es waren jetzt wieder viele spannende Links in der Episode dabei und natürlich auch die Checkliste ist, glaube ich, sehr, sehr relevant für viele Unternehmen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr Fragen habt zum DSGVO-konformen Setup, dann schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten, Lena, ich danke dir und würde das letzte Wort natürlich gern dir überlassen.
Ja, danke, dass ich wieder mal Gast im Podcast sein durfte. Die DSGVO ist jetzt nicht das lustigste und spannendste Thema, und manchmal wirkt sie mehr wie ein Paragraphendschungel, aber es ist einfach ein super relevantes Thema. Und man soll als Fazit mehr Chance begreifen als jetzt so ein Roadblocker bei Wachsen des eigenen Unternehmens.